Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Also die erneuerbare Energie der Zukunft, da zuckt es bei mir natürlich ein bisschen. Trotzdem wissen wir, dass ein Viertel des Wärmebedarfes, den wir im Gebäude brauchen, mit Geothermie gehoben werden kann.
Richtig. Und es hat auch den Vorteil, es ist nicht nur eine heimische Energie, es gibt keine langen Transportkosten, es ist natürlich dekarbonisierend, aber es ist eben auch krisensicher. Geopolitisch völlig unabhängig. Es ist einfach hier. Die Wärme ist da.
Wir befinden uns in einer Energiekrise. Fossile Brennstoffe werden immer teurer, das merken wir im Moment an der Tanksäule. Aber viel entscheidender ist das Heizen. Die Wärmeversorgung macht in Deutschland nämlich insgesamt mehr als die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs aus. Um die Klimaziele 2045 zu schaffen, müssen wir auf erneuerbare Energien setzen. Wir haben Sonnen- und Windenergie, aber was ist mit der Wärme unter unseren Füßen? Herzlich willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Mein Name ist Julia Fissmann und jetzt wird es heiß. Ich freue mich, über das Potenzial von Erdwärme zu sprechen mit Professorin Dr. Magdalena Scheck-Wenderoth, die ich herzlich begrüße. Sie sind Direktorin des Departments Geosysteme und Sektionsleiterin für Untergrundprozessmodellierung am GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung und Professorin für Sedimentbecken und Georessourcen an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und aus der Politik zu Gast ist Lars Rover, Mitglied des Bundestages, Berichterstatter zur Geothermie für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und er war auch bei den Koalitionsverhandlungen im Bereich Klima und Energie beteiligt und vertritt den Wahlkreis Dresden-Radeberger Land. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag und Glück auf.
Ah, klar. Das ist ja eine Bergbauregion, ne?
Genau.
Frau Scheck-Wenderoth, im Erdinneren, ich habe es angedeutet, ist es heiß. Wie kommen wir denn an diese Wärmeenergie heran? Also wie funktioniert Geothermie eigentlich?
Ja, Geothermie. Im Erdinneren wird es immer wärmer, je tiefer wir gehen. Also im Durchschnitt 3 Grad pro 100 Meter. Das ist schon eine ganze Menge. Und Geothermie funktioniert so, dass wir versuchen, diese Wärme wieder rauszuholen. Es gibt inzwischen eine ganze geothermische Technologiefamilie und es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie ist die lokale Geologie und wie viel Wärme brauche ich. Also für ein Einfamilienhaus, das ist die Variante, die auch am besten bekannt ist. Da langt das, wenn wir 100 Meter tief bohren und 2 Rohre reintun, die im geschlossenen Kreislauf ein Fluid zirkulieren, das sich langsam erwärmt. Man nimmt die Wärme weg. Es langt, wenn es ein paar Grad Differenz gibt, die wir dann mit einer Wärmepumpe hochskalieren können. Und dann heizen wir das Haus. Rechnet sich nach ungefähr 15 Jahren und ist dann halt immer und funktioniert und funktioniert und funktioniert.
Und im großen Stil, wie funktioniert
das? Im großen
das?
Stil, also wenn man das jetzt auf ein ganzes Viertel ausdehnen möchte, dann ist es schon ratsam, dass man entweder sehr viel tiefer bohrt und auch versucht, das Wasser, das im Untergrund zirkuliert und sich dabei erwärmt, mitzunutzen. Also wir bohren setzen eine tiefe Bohrung, zum Beispiel 2-3 Kilometer tief. Da ist es dann 50 bis 80 Grad warm, dann pumpen wir das heiße Wasser raus, entziehen dem Wasser die Wärme und verpressen das abgekühlte Wasser über eine andere Bohrung wieder in dieses gleiche Gestein, damit der Druck auch immer gleich bleibt. Und das wärmt sich dann langsam wieder auf und das dauert eine ganze Weile, bis da irgendeine Abkühlung eintritt, weil es gibt wirklich sehr viel Wärme in der Erde.
Ja, wir können gleich noch ein bisschen genauer vielleicht eingehen, wie Sie auch erforschen, wo welche Geothermie-Standorte sich befinden, die großes Potenzial haben eben für Wärmeenergie. Herr Rover, welche Erfahrungen haben Sie denn in Sachsen mit Geothermie, vielleicht auch im großen Stil?
Im Freistaat Sachsen sind wir leider noch nicht so weit vorangekommen, aber ich sehe das Potenzial und es gibt auch mittlerweile jede Menge Firmen im Geothermiebereich, die gesagt haben, wir gehen jetzt mal ganz bewusst nach Sachsen hinein, weil wir dieses Potenzial sehen. Geothermie ist in der Vergangenheit eher in Bayern und Baden-Württemberg präsent gewesen, bis rüber nach Rheinland-Pfalz. Aber so der Norden der Republik ist noch ein bisschen unterbelichtet. Und deswegen, ich sehe da ein großes Potenzial, dass wir dort auch für das Thema Fernwärme, dass wir da noch das ein oder andere Potenzial richtig gut heben können.
Frau Schäck-Wenderoth, ich habe nochmal nachgeschaut. Aktuell gibt es 45 tiefe Geothermieanlagen in Deutschland und fast 500.000 Anlagen, die oberflächennahe Geothermie nutzen. Wo wird Erdwärme bereits genutzt? Also Herr Rover hat es gerade angedeutet, eher im Süden, in Bayern und in Baden-Württemberg. Aber wo konkret?
Also konkret wird sehr viel Erdwärme genutzt im Molassebecken. Das ist ein Gebiet nördlich der Alpen, in dem sich ein bestimmtes Gestein befindet, das sehr tief versenkt ist und sehr stark verkarstet ist. Und dort ist heißes Wasser drin und das hat eine Trinkwasserqualität. Und das ist entscheidend, weil wenn etwas einfach Trinkwasser ist, dann kann man es leicht fördern, es wird die Anlage nicht korrodieren und es ist auch einfach zu handhaben. Und die Fündigkeit ist auch relativ gut vorherzusagen, weil diese Schichten sehr lang aushaltend sind. In Norddeutschland haben wir allerdings die älteste Geothermieanlage, nämlich in Wahn an der Müritz. Da produzieren wir seit über 40 Jahren Erdwärme. Und da haben wir aber salzige Grundwässer. Da haben wir im Untergrund sehr viel Salz aus der Zechsteinzeit. Und das sind bis zu 4-5 Kilometer hohe Salzstöcke, die da unten sind. Und über die letzten 250 Millionen Jahre hat sich das Salz gelöst und ist zum Teil als gesättigte Salzlösung in diesen Tiefen, die für uns geothermisch interessant sind. Und da braucht man eine andere Technologie. Hat aber auch den Vorteil, dass in diesem Salz, in diesen Salzlösungen vielleicht auch Dinge drin sind, die man zusätzlich mitproduzieren kann, wie zum Beispiel Lithium.
Oh, das ist ja wirklich eine eierlegende Wollmilchsau dann da in Waren. Und das läuft und läuft und läuft und muss gewartet werden. Aber wie viele Haushalte können da mit Wärme und sogar vielleicht auch mit Strom sogar versorgt
werden? Nein, Strom ist das nicht. Also um Strom zu produzieren, muss man über 100 Grad warmes Wasser haben. Sonst rechnet sich das energiebilanzmäßig eigentlich nicht. Ich kann jetzt für Waren nicht viel sagen, weil ich dort nicht so zu Hause bin, aber ich kann von Potsdam erzählen. In Potsdam haben wir jetzt ja gerade eine geothermische Bohrung gesetzt, die sehr erfolgreich war. Und dort werden demnächst über 6.000 Haushalte von dieser einen Bohrung in der Heinrich-Mann-Allee mit Wärme versorgt werden.
Herr Rover, wenn Sie das hören, hört sich ja an, als wäre das wirklich die erneuerbare Energie der Zukunft. Sehen Sie das auch so?
Also die erneuerbare Energie der Zukunft, da zuckt es bei mir natürlich ein bisschen, aber nicht, weil ich gegen Erneuerbaren bin. Ich bin sehr Fan davon. Wir müssen sie nur gleichmäßig und auch gespeichert bekommen. Trotzdem wissen wir, dass ein Viertel des Wärmebedarfs, den wir im Gebäude brauchen, mit Geothermie gehoben werden kann. Gerade die Zahlen von Frau Professor gehört haben, dann wissen wir, dass wir das noch zu wenig nutzen. Und auch deswegen meine Einstiegsantwort gleich gerade eben, ja, in dem breiten, im mitteldeutschen Raum und im Osten haben wir es noch zu wenig genutzt. Da gibt es mehr Potenzial und da können wir auch mehr herausholen und vor allen Dingen dann auch im Zusammenhang mit anderen Nutzungsarten. Sie merken, ich bin ein bisschen gleich auch angesprungen in Richtung Speicherung und wie kriegen wir es auch langfristig hin. In Österreich haben wir bereits große Wärmespeicher in der Gebäudenutzung. Bei uns in Deutschland ist das noch sehr zurückhaltend. Deswegen hat es mir so viel Spaß gemacht als Abgeordneter, dieses Geothermie-Beschleunigungsgesetz im Parlament mit den Kollegen aus der SPD zu verhandeln und dann auch durch den Bundestag zu bekommen, sodass dieses Potenzial eben jetzt auch gehoben werden kann. Aber dazu mussten ein paar Rahmenbedingungen wirklich aufgeräumt werden und dass das gelungen ist, können Sie sich vorstellen, sind so Sternstunden, wo man sagt, da warst du an der richtigen Adresse.
Das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, Sie haben es jetzt angesprochen, was beschleunigt das denn ganz genau und konkret?
Wir haben erstmal einen rechtlichen Rahmen gesetzt und der ist aus meiner Sicht schon gelungen, weil er relativ einfach und klar ist. Also da gibt es nicht viel Kompliziertheit. Die größte Baustelle, die wir zu bedienen hatten, war das Thema der Haftung bei der Bohrung. Wir haben leider, Und es fällt in diesem Zusammenhang immer wieder ein, eine Bohrung im süddeutschen Raum, die mal richtig schief gegangen ist, die ist dann immer auch gleich präsent. Das ist aber eine Bohrung, viele, viele Bohrungen, wo es perfekt läuft, über die wird ja nicht berichtet.
Was ist da schief gelaufen?
Na, wir hatten eine Bohrung in Staufen, wo wir mehrere Zentimeter Anhebung hatten, weil sie eben nicht gut abgedichtet gewesen ist. Und diese Erschütterung, diese Veränderung in der Gebäudestruktur, im Umfeld, das hat natürlich alle erschreckt und das hat der Geothermie keinen guten Ruf gebracht, leider. Aber sie ist eigentlich so immens gut und sie könnte uns so viel nach vorne bringen, wenn wir dieses wieder vergessen könnten. Und deswegen war das mir so wichtig, auch mit meinen Kollegen das Thema Haftung so in den Mittelpunkt zu erheben. Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, mit der Bergunfallschadensausgleichskasse im Falle eines Schadens zu helfen. Die würde pro Fall dann 12 Millionen zahlen. Wenn wir mal bei uns durchrechnen, in unserer eigenen Haftpflicht sind wir so mit 10 Millionen unterwegs. Da sind dann 12 Millionen, das sagt man so ein bisschen wenig, ne? Und deswegen haben wir dann klargestellt, dass es auch für die Genehmigungsbehörde möglich ist, das mit einer Kommunalhaftpflicht abzudecken, die oft auch schon da ist. Gerade wenn die Kommune hinter dem Projekt steht, ist es eben auch durch die Kommunalhaftpflicht abgedeckt oder durch eine eigene Haftpflichtversicherung. Und auch der Fachverband Geothermie war am Anfang etwas skeptisch, ob das ein guter Weg ist. Aber zum Schluss waren sie alle sehr, sehr zufrieden mit dieser Lösung. Und deswegen habe ich dann, auch nachdem wir es im Parlament beschlossen haben, eigentlich keinen Widerstand mehr gehört. Und zum Schluss, das ist das Wichtigste für mich eigentlich bei dem Thema Geothermie, müssen wir es in die Öffentlichkeit, in die Bekanntheit bekommen. Viele, ich habe heute gerade einen Termin mit Betriebsräten aus der Heizungsindustrie gehabt, die haben das gar nicht auf der Platte, dass die Jodwärmepumpe eben so eine gleichmäßige Wärme auch über so langen Zeitraum bekommt. Wir reden da immer über die Luftwärmepumpe oder Luftwasserwärmepumpe, also die anderen Spielformen. Aber wir haben nur 2% Marktanteil mit diesen Jodwärmepumpen. Und das ein bisschen, vielleicht auch mit diesem Podcast in den Vordergrund zu heben, zu sagen, hey, da gibt's eine coole andere Alternative, die mir auch im Sommer, wenn es heiß wird, auch mal ein bisschen Kühlung schaffen kann. Also das in beiderlei Richtungen funktioniert.
Sehr gut. In diesem Geothermiebeschleunigungsgesetz ist eben die Haftung jetzt besser verhandelt worden. Wo sind denn die Gefahren bei den Bohrungen? Also Herr Rowe hat gerade Staufen angesprochen, wo es eben so ein leichtes Beben gab.
Naja, Staufen war nicht nur ein leichtes Beben, deshalb war es ja auch so schlecht für die Geothermie, rufschädigend im wahrsten Sinne des Wortes. Da ging es aber darum, dass die Bohrfirma ihren Job nicht ordentlich gemacht hat. Also es ging nicht um ein normales Risiko, sondern tatsächlich um Pfusch am Bau, muss man wirklich sagen, wie es war. Und trotzdem kann das passieren. Und in dem Fall ist es passiert und das hatte zur Folge, dass eine Schicht im Untergrund sich ausgedehnt hat, weil sie Wasser bekommen hat, nämlich Gips. Gips wandelt sich um und verändert sein Volumen. Und dann ist natürlich alles, was da drüber sitzt, auch betroffen, wenn sich im Untergrund eine Schicht vergrößert oder verkleinert. Das sollte nicht passieren. Das heißt, es muss eine Bohrtechnik eingesetzt werden. Die muss auch vorgeschrieben sein und da gibt es auch ganz klare rechtliche Vorgaben. Und trotzdem muss eben, wenn es keine Fahrlässigkeit war, irgendwie dieses Risiko mit abgedeckt sein. Und das war vorher eben nicht möglich. Insofern ist das ein wirklicher Fortschritt, dass das jetzt geht, dass das da jetzt zumindest ein Versuch gewagt wird, damit umzugehen, sage ich mal. Aber was das Geothermiebeschleunigungsgesetz eben auch noch macht, ist, dass es diese Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das war in der Vergangenheit eben auch sehr umständlich, überhaupt eine Genehmigung für die Aufsuchung zu bekommen, eine Seismik zu machen, damit man den Untergrund erkunden kann. All diese Dinge sind da jetzt durchaus gut formuliert und werden sicherlich vieles beschleunigen. Was das nächste jetzt ist, was passieren muss, ist, dass wir die Dinge auch so zusammenbringen, dass die Leute zum einen wissen, dass es die Geothermie gibt, aber auch, dass dazu ein ganzes Potpourri an Technologien gehört. Das sind zum einen die Verfahrenstechniker, das sind die Wärmepumpenleute, das sind die Geologen, die die Erkundung machen, das sind die Bohringenieure. Das ist eben ein ganzes Konvolut an Wissen, das da zusammenfließen muss. Und da ist auch jetzt Bayern, sage ich mal, ein Stück weiter, weil die sehr früh angefangen haben, auch landesseitig diese Gewerke zusammenzuschweißen. Und die haben es geschafft, dass die Betreiber sich dort zum Beispiel alle zusammengeschlossen haben mit der Forschung und die Geothermie Allianz Bayern gegründet haben, die sich jetzt austauschen und Daten tauschen und die induzierte Seismizität kontinuierlich monitoren. Also die haben einfach ganz neue Wege gefunden, wie sie diese Technologie effizienter und auch günstiger machen. Und das kann man aber übertragen. Also dieser Ansatz, das so zusammenzubringen. Und gerade für Sachsen wäre jetzt zum Beispiel auch die petrothermale Geothermie interessant. Da haben wir nicht so viele Sedimentbecken, aber wir haben Kristallingestein, da ist es sehr heiß in der Tiefe. Da ist eigentlich das größte Potenzial, das wir überhaupt haben, an Wärme. Und die zu erschließen, da braucht es eben nicht nur die Aufsuchungsgenehmigung und die Risikoabsicherung, sondern auch noch Forschung.
Petrothermale Geothermie, also das heißt, da sind dann fossile...
Nein, kein Petroleum, nein. Petrothermal heißt, das sind kristalline Gesteine wie Granit oder Gneise. Also das sind keine Sedimentgesteine, die abgelagert sind von der Erosion, sondern das sind magmatische Gesteine. Und die haben eben andere Arten von Durchlässigkeiten, die man nutzen kann.
Das heißt, wenn ich das höre... Ist Geothermie vor allen Dingen eine gute Energiequelle für verdichtete Räume, also für Städte auch?
Richtig. Und es hat auch den Vorteil, es ist nicht nur eine heimische Energie, es gibt keine langen Transportkosten. Es ist natürlich dekarbonisierend, was wir alle sonst an schönen Worten dazufügen wollen. Aber es ist eben auch krisensicher. Es ist geopolitisch völlig unabhängig. Es ist einfach hier.
Und es hat ja noch den anderen Vorteil, dass man ja gar nicht unbedingt einen Speicher braucht.
Ja, manche kann man direkt nutzen, aber die oberflächennahe Geothermie eignet sich eben nur für kleinere Einheiten. Aber was wir inzwischen haben, ist eine Vielzahl von Technologien. Also es gibt geschlossene Systeme, es gibt offene Systeme, es gibt Speichermethoden. Im Moment machen wir sehr viel Forschung zu thermaler Wärmespeicherung, also dass wir die Sommerwärme zum Beispiel im Sommer speichern, wo wir sie nicht brauchen und vielleicht flachere Schichten nutzen, um zu kühlen. Funktioniert übrigens am Reichstag auch so in den Parlamentsgebäuden. Und im Winter würden wir die Wärme nutzen. In Adlershof haben wir zurzeit ein Projekt, da probieren wir auch das aus, dass wir eben wechselseitig Wärme und Kälte speichern und das dann sozusagen, vereinfacht gesagt, im Kreis fahren.
Ja, hört sich alles ziemlich gut an, oder?
Ja, deswegen bin ich vorhin auch so zugestürzt auf das Thema Wärmespeicher, weil Sie das Thema Petrothermal angesprochen haben. Nach meinen Recherchen haben wir das aber noch nicht in Deutschland umgesetzt. Oder gibt es da Beispiele, wo Sie denken, das wird demnächst nutzbar sein?
Also es gibt Forschungsprojekte in Nordbayern, die dazu schon mal die Erkundung machen. Es gibt natürlich sowas Ähnliches im Rheingraben, dass man dann auf den Graben Schultern und in den Störungen in die Tiefe heißes Wasser verpresst, zum Beispiel in Sulz. Es gibt in Island verschiedene Spielarten davon. Und ich meine, Island ist ja schon sehr lange komplett unabhängig von fossilen Brennstoffen, weil sie halt nun wirklich auch auf dem mittelozeanischen Rücken sitzen und da ist es wirklich sehr heiß. Aber es ist noch nicht so, ich sag mal, zusammengeführt, wie wir es eigentlich bräuchten. Und wir bauen jetzt gerade ein tiefes Untergrundlabor, wo wir das untersuchen wollen, wie wir zum Beispiel im Kristallin Störungen nutzen können, um heißes Wasser zu fördern und wie die sich verhalten, wenn man bestimmte Technologien anwendet. Da bauen wir jetzt gerade ein Helmholtz-Unter, eine große Infrastruktur, in der wir das ausprobieren wollen.
Können Sie mir das vielleicht doch noch mal genauer erklären? Im kristallinen Untergrund kann man eben dieses künstliche Zirkulationssystem installieren. Wie wird das dann aber genau gemacht?
Na, man kann zum Beispiel Wasser verpressen in den tiefen Untergrund und das erzeugt Risse. Und da unten ist es ja sehr warm und das Wasser, das in diesen Rissen dann zirkuliert, kann man anschließend wieder fördern. Das ist dann inzwischen heiß geworden und das kann man eben auch im Kreis fahren.
Wenn ich das höre, dann kommen bei mir aber doch Assoziationen in Richtung Fracking auf. Was ist anders im Vergleich zum Fracking, wo eben fossile Energien, wo Öl herausgeholt wird aus Stein?
Das Verfahren ist gar nicht so anders, nur dass man beim Fracken meistens in dichten Tonstein versucht, Wegsamkeiten zu erzeugen, damit das dort gespeicherte Öl oder Gas freigesetzt wird. Das will man im Kristallin nicht. Da will man nur eine Wirksamkeit erzeugen. Es werden keine Chemikalien eingesetzt, im Unterschied zum Fracken für Shale-Gas zum Beispiel, sondern es wird meistens Wasser oder höchstens vielleicht noch ein Sandgemisch verpresst, damit die erzeugten Risse auch offen bleiben. Also es wird kein chemischer Einfluss genommen und es wird eben so verfahren bei diesem Initiieren, dass eben auch keine Seismizität induziert wird.
Und ich will zu dem Thema mit dem Fracking noch ganz kurz einwerfen, dass das natürlich in den Beratungen im Bundestag ein Thema gewesen ist, weshalb es auch einen Entschließungsantrag noch dazu gab, der gesagt hat, wir gucken uns das auch in 3 Jahren nochmal an. Nicht, weil wir dann irgendwas auf Halten stellen, sondern dass wir der Bevölkerung, die diese Sorge hat, klar sagen, wir gehen da nicht drüber weg und dann reden wir nie wieder drüber, sondern das wird dann auch nochmal entsprechend monitort. Ich glaube, das ist auch im Sinne der Geothermie und der Forschung, dass wir das so gemacht haben und keine irgendwie Erwartehaltung, sondern wir wollen diese Technologie nutzen, aber wir müssen sie eben auch mit den Sorgen der Menschen ernst nehmen und das dann entsprechend auch kontrollieren.
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Also ich denke, Beteiligung ist das A und O in dem Ganzen und das Vertrauen der Bürger. Wenn wir das einmal verspielt haben, wie das damals bei Staufen war, dann ist großer Schaden angerichtet. Und das wollen wir ja alle nicht überfahren werden. Wir wollen alle beteiligt werden bei solchen Entscheidungen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass genug Bürgerbeteiligung stattfindet. Also dazu forschen wir auch, wie wir das so machen können, dass es auch angenommen wird. Das ist ja auch ein bisschen die Kunst, wie bringe ich dieses Wissen oder dieses Vorhaben an die Leute, dass die überhaupt sich dafür interessieren. Das ist auch nicht so trivial.
Nun geht es gerade im Moment ja ganz stark um Bezahlbarkeit und wie können wir überhaupt die Energie der Zukunft und die Wärme der Zukunft finanzieren. Was sind da Ihre Argumente vielleicht auch für Geothermie, Herr Rover?
Das eine Bohrung, wenn sie erfolgreich gewesen ist und in der Nutzung ist, über 30 Jahre hält. Sie haben bei einer heutigen Gastherme auch in etwa 30 Jahre, dass Ihnen der Heizkessel zur Verfügung steht, dann muss er ausgetauscht werden. Insofern sind wir da in der Vergleichbarkeit. Wir haben bei der Geothermie am Anfang höhere Investitionskosten, weil die Bohrung einfach mehr auch kostet. Es ist also nicht nur die Wärmepumpe, die ich einsetze und einbaue, sondern eben auch die Bohrung. Aber dann über den gesamten Zeitraum bin ich viel, viel kostengünstiger unterwegs. Und wer sich das ins Verhältnis setzt, und es gibt viele Menschen, die genau das tun, der wird zum Schluss wahrscheinlich bei der Geothermie landen, ist meine These. Diejenigen, die einfach nur zum Heizungsbauer gehen und der berät gut, aber der kennt halt seine Luftwärmepumpe, der wird ihr den Menschen die Luftwärmepumpe einbauen, aus tiefer Überzeugung, weil er das kann. Aber wir wissen ja bei der Luftwärmepumpe, dass wir auch das Thema Geräuschentwicklung haben. Und deswegen sehe ich das nicht so bei der Geothermie. Da haben wir nicht diese Geräuschkulisse, die wir bei der Luftwärmepumpe unter Umständen auch bekommen können, in so einem eng bebauten Wohnviertel. Also es gibt mehrere Punkte, wo ich sage, das funktioniert. Letztens zielt ja Ihre Frage auch auf ganz konkrete Euro-Angaben. Da ist man immer ein bisschen zurückhaltend, weil Sie finden auch nicht die Wärmepumpe XY einfach so im Katalog. Das ist bei einer Gastherme etwas anderes, weil das auch ganz anders eingebaut wird. Sie haben bei einer Wärmepumpe immer noch mehrere Dinge zu beachten im Gebäude. Deswegen gibt es da nicht dieses Standardprodukt.
Aber man kann ja sich auch vergegenwärtigen, wie lange wir an der Gastherme geforscht haben, bis die so war, wie die heute ist. Und entsprechend, finde ich, muss man der Geothermie auch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln und eher auch den Rahmen schaffen, dass sie sich entwickeln kann. Und eben weil es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, die man kombinieren kann, glaube ich, dass da ein ganz großes Potenzial ist, das sich auch rechnet. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie lange haben wir gebaut, bis wir Atomkraftwerke hatten? Wenn wir einen Bruchteil dieses Geldes in die Forschung für diese verschiedenen geothermischen Technologien steckt und auch mit diesem Horizont plant, dann ist es schon wieder sehr günstig.
Und da bin ich bei dem Vergleich mit der Atomenergie bin ich sofort sehr gern bei Ihnen, weil wir bei der Atomenergie eben auch schnell vergessen in der aktuellen Debatte, dass wir dann auch Müll haben.
wo wir immer noch nicht wissen, wo der hinkommt.
Genau. Und das ist genau der Punkt, der wird dann immer zu schnell vergessen. Und dann wird gesagt, ja, das ist ja günstiger. Ich glaube, bei der Geothermie fällt nicht furchtbar viel Müll an. Also mir ist nichts bekannt. Sie als Wissenschaftlerin schütteln auch mit dem Kopf. Und das ist ja nochmal vielleicht auch ein wichtiges Argument für Menschen, die sich entscheiden, wie will ich mein Gebäude in Zukunft heizen, wie will ich es betreiben auf diesem Weg in die Dekarbonisierung. Genau. Und bei der Geothermie haben wir das umgedrehte Feld. Sie haben es vorhin so beschrieben. Ich kann es in jeder Region verwenden. Es ist vor Ort. Ich kann es vor Ort nutzen. Kollegen von mir aus dem Deutschen Bundestag nennen die Geothermie immer als Heimatenergie. Das ist auch natürlich eine Marke, die man damit bildet, aber sie ist überall verfügbar. Und auch das musste ich in der Beschäftigung mit dem Thema für mich lernen. Es gibt nicht die klassischen Gebiete, die wir bisher kennen, sondern eben es ist überall in Deutschland nutzbar. Das hat mich schon sehr motiviert, eben an diesem Thema nicht nur dran zu sein, sondern es auch im Parlament zu beschließen.
Ich habe jetzt aber noch eine ganz wichtige Nachfrage, Herr Rover, was ich nicht ganz verstehe. Wir reden hier über die Potenziale von Geothermie, aber auch anderen erneuerbaren Energien. Warum unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche nach wie vor auf fossile Brennstoffe setzt und auch im Gebäudemodernisierungsgesetz die Bevölkerung auch zum Kauf von fossilen Gas- und Ölheizungen eigentlich ermutigt, anstatt eben auf Wärme aus erneuerbaren Energien zu setzen.
Jetzt habe ich ja beim Thema Gebäudemodernisierungsgesetz selber auch tatkräftig mitdiskutiert. Und ich bin der Auffassung, wenn wir über Technologieoffenheit diskutieren, dann müssen wir über alle Optionen auch reden und nicht sagen, es ist nur die oder diese Lösung. Jetzt sind wir hier im Bereich der Wärmepumpe unterwegs, die eben auch nochmal Schattierung hat, verschiedene Anwendungen. Und so ist es auch bei der Gastherme. Ich kann eben auch mit Biogas meine Wohnung betreiben. Wenn ich da also einen Landwirt, einen Inhaber von einer Biogasanlage habe und der sagt, wir machen in unserem Umfeld so eine Nutzung, warum dann nicht? Es ist mittlerweile eine ausgefeilte Technik. Wir haben im Schwarzwald mehrere solcher Genossenschaften, die genau das auch miteinander vereinbart haben und sich versorgen. Und da sage ich ganz klar, da möchte ich diese Gastherme nicht verbieten, sondern es ist aus meiner Sicht in der tiefen Erkenntnis auch nachhaltig, weil das, was nachwächst, das darf ich nutzen. Deswegen bin ich vorhin so ein bisschen eingestiegen beim Thema Nachhaltigkeit und Gedanken in Sachsen, in der Forstwirtschaft. Ich finde das eben sehr, sehr interessant, dass man sagt, das, was in einem Jahr nachwächst, das darf ich auch benutzen. Das ist Nachhaltigkeit und deswegen bin ich da sehr dabei. Das Zweite ist, wir müssen ja mit Energie effizienter umgehen. Und jede neue Technologie, die auch weiterentwickelt ist, wird immer effizienter mit Energie umgehen. Auch wenn heute jemand einen Gastherme in seine Wohnung einbaut, bin ich fest überzeugt, dass diese Gastherme effizienter, sauberer, weiterentwickelter ist als die, die davor drinne war. Und das gilt ja auch für die Wärmepumpe. Auch die hat sich in den letzten Jahren phänomenal weiterentwickelt. Also deswegen auch die Technologieoffenheit und das ist klare Votum auch für Forschen, Forschen, Forschen und lasst uns nicht die Augen verschließen und nur in eine Richtung gucken.
Das heißt, Geothermie sollte auch ressortübergreifend gedacht werden. In der Hightech-Agenda kommt Geothermie, soweit ich weiß, auch vor. Reicht das aus?
Es kommt in der Hightech-Agenda vor. Da freue ich mich sehr drüber, weil es ist tatsächlich Hightech, was wir da entwickeln müssen und deshalb ist es da auch gut aufgehoben.
Wo sehen Sie sozusagen auch die Potenziale der Geothermie im Gebäudemodernisierungsgesetz? Kommt das da irgendwie genug zum Tragen?
Also ich denke, was wir tun müssen, ist, dass wir grundsätzlich systemischer denken. Also wir müssen nicht mehr nur Gebäude denken oder nur Wasser denken oder nur Geothermie oder nur Wärme oder nur Strom, sondern wir müssen für den jeweiligen Standort eine systemische beste Lösung finden. Und das müssen wir lernen. Und da sind wir noch so ein bisschen auf dem Weg. Wir sind sehr, sehr separiert unterwegs, immer noch zu separiert, um wirklich alles so zu nutzen, wie es optimal nutzbar wäre. Ich denke, es gibt Gegenden, da ist die Biogaslösung die Lösung, weil dort einfach das die umweltfreundlichste, nachhaltigste Lösung für die Location ist. Aber es gibt auch Gegenden, wo das überhaupt gar nicht so ist. Und wenn ich eine Gegend habe, wo ich eine ganz besonders gute Voraussetzungen für tiefe Geothermie habe und sogar Strom produzieren kann, ja, natürlich mache ich das dann da mit großer Liebe, ne? Und so, wenn ich eine Gegend habe, wo ich besser speichern kann, dann kann ich erneuerbare Energien zum Beispiel auch zwischenspeichern. Der Untergrund bietet Möglichkeit, um Terawatt zwischenzuspeichern, was keine Batterie der Welt schafft. Also das Umdenken in eine systemische Richtung ist, denke ich, das, was uns weiterbringen wird.
Ich glaube, diese verschiedenen Technologien auch anzuwenden, um jetzt nochmal eine weitere Spielform vielleicht dazu zu bringen, auch wenn sie jetzt zur Geothermie nicht gleich auf den ersten Blick dazugehört. Wenn ich im Norden viel Wind habe und ich bekomme ihn unter Umständen nicht wegtransportiert, brauche ihn vielleicht auch nicht im Süden, weil ich da genug andere Quellen für Energie habe. Dann eine Elektrolyse anzuschließen und das in einer ehemaligen Gastherme zu verpressen als Wasserstoffspeicher und dann zu nutzen, wenn ich es brauche im Winter. Das sind wunderbare Lösungen und die müssen wir sowohl im Baurecht, da bleibe ich bei meinem Baurecht, abbilden und ermöglichen, als auch im Energiewirtschaftsrecht. Und wenn ich da ganz offen sein darf, so erlebe ich auch Katharina Reiche. Sie wird immer nur dann sehr begrenzt in den öffentlichen Äußerungen mit ein, zwei Sätzen wiedergegeben. Hier im Podcast habe ich dankenswerterweise wahrscheinlich mal ein paar Möglichkeiten mehr dazu zu sagen. Sie sagt auch, in der Energieproduktion brauchen wir am Anfang eine Grundlast, auf der wir dann die Erneuerbaren aufsetzen. Also weil die Grundlast, die bringt uns einfach die Frequenz. Dann kommen die Erneuerbaren da drauf mit 80% und mehr, je nachdem, wie gerade die Situation ist. Wir sind ja noch nicht bei 80%, wir sind gerade bei 50% plus. Dann brauchen wir Netze und Speicher. Und die Thematik Gas als Absicherung, als Versorgungssicherheit ist die letzte Säule, die wir dann zuschalten, wenn alles andere davor nicht funktioniert hat. Und wir diskutieren nur über diese vierte Säule, was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit völlig verschiebt. Wir müssen über die anderen Bereiche reden.
Was braucht es denn, um, wie Sie angedeutet haben, Frau Scheck-Wenderoth, systemischer das Ganze anzugehen? Also was braucht es, um die Geothermie zu etablieren in einem gesamten Konzept?
Es müsste eine Förderung geben, die eben nicht nur dieses Fündigkeitsrisiko absichert, sondern auch belohnt, dass zusammengearbeitet wird. Dass diese verschiedenen Richtungen, die nötig sind, die abgedeckt sein müssen, um eine gute systemische Lösung zu haben und auch daraus zu lernen, dass die auch zum Zuge kommen. Und wir sind im Moment noch zu disziplinär unterwegs. Es gibt wirklich, ich will mich gar nicht beklagen, es gibt gute Forschungsförderung in der Geothermie, aber sie ist sehr, sehr verteilt. Und was es bräuchte, ist, dass diese Dinge zusammenfinden, dass aber auch die Wärmepumpenbauer dazukommen, dass die Bauplaner dazukommen, dass die Umweltplaner dazukommen, dass die Wasserwirtschaft dazukommt, weil die ja auch sicherstellen wollen, dass ihr Grundwasser nicht leidet. Also dass dieser systemische Gedanke einfach auch mit unterstützt wird, in Forschungsverbünden zum Beispiel. Und die Industrie mitnehmen. Also das bringt alles nichts, wenn das nicht in die Anwendung kommt. Also dieses Wissen muss auch auf die Straße.
Also ich kann das, was Frau Scheck-Wenderoth gerade gesagt hat, nur unterstreichen. Wir müssen nicht nur weiter forschen, sondern wir müssen diese Verbünde stärken, dieses aus der Forschung in die Industrie, in die Anwendung bis in den Heimbereich. Das müssen wir stark fördern und stärken. Und alles, was behindert, möglichst wegräumen. Das ist dann immer die Überzeugungsarbeit. Ich will aber an einer Stelle noch vielleicht auch ein bisschen weitergehen. All das, was wir in der Entwicklung von Smart Cities machen, wird uns dabei helfen, weil wir dann auch die Dinge modulieren können und wir es mit den digitalen Zwillingen auch zeigen können. Denn nichts ist wichtiger beim Thema Vertrauen schaffen, wenn wir das den Leuten auch mal zeigen können, im Sinne von, sie können sich das visuell vorstellen. Deswegen sind auch digitale Zwillinge dann nochmal eine wunderbare Anwendung.
Und auch Internetseiten, zum Beispiel vom Bundesverband Geothermie, da kann man sich sehr gut informieren, habe ich auch getan für diesen Podcast. Vielleicht noch zum Ende, stellen Sie sich vor, es ist eine Besuchergruppe im GFZ und fragt eben alle möglichen Dinge, die einem auf dem Herzen liegen zum Thema Geothermie. Und Sie werden gefragt, ich habe Angst vor Geothermie, weil ich gehört habe, dass dadurch Erdbeben ausgelöst werden können. Was sagen Sie dieser Person, um ja diese Ängste auch zu nehmen?
Ich sage dieser Person, dass wir die Situation so gut beobachten können und auch dokumentiert beobachten können und das transparent beobachten können, dass jeder, der sich schlau machen will, auch die Möglichkeit hat, die Daten anzuschauen, dass wir zeigen können, dass man das verhindern kann.
Und Herr Rover, Ihre Besuchergruppe, da ist eine Person, die fragt, warum jetzt auch noch Geothermie? Warum ist das jetzt auch noch nötig irgendwie? Das ist doch sehr, sehr teuer, das einzusetzen, weil die Bohrungen eben auch so teuer sind.
Also die Bohrung und die Anschaffung ist in der Tat eine Investition, aber über die Laufzeit amortisiert es sich völlig. Da kommt bei mir natürlich der Bankkaufmann durch, der das, glaube ich, auch dann ein bisschen deutlicher hervorbringen kann. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen beseelt davon, dass ich als Abgeordneter in der letzten Legislaturperiode, wo wir in der Opposition waren, uns mit dem Thema Geothermie sehr intensiv auseinandergesetzt haben, auch einen eigenen Antrag ins Parlament eingebracht haben. Und dass wir das jetzt nach dieser inhaltlichen Erneuerung, wir haben uns ja auch da durchgerungen als Union, das umzusetzen in der Regierungsverantwortung, also nicht durchsetzen, sondern umzusetzen, mit den Menschen umzusetzen. Das ist, glaube ich, das Tolle, was man eben auch in der Politik erleben kann. Ich glaube, dass es uns noch mehr gelingen muss, auch in der Heizungsbranche bei den Handwerkern Überzeugungsarbeit leisten zu können, damit man eben nicht zu schnell zu altbewährten Mitteln geht, sondern auch diese neuen Dinge ermöglicht. 2% Anwendung ist mir im Moment einfach zu wenig. Ich glaube, dieses Potenzial von einem Viertel der Energie, die wir im Gebäudebereich brauchen, macht es eigentlich deutlich. Und da brauchen wir die Handwerker auch.
Wobei, ich finde, das fängt sogar noch früher an. Also die Geothermie muss auch in die Schule. Die Geothermie ist einfach, also es braucht Nachwuchs. Es braucht Fachkräfte, die damit umgehen können, die das einschätzen können und die auch um die Möglichkeiten wissen.
Das ist gut. Ja, wo sehen Sie denn jetzt sozusagen numerisch das Potenzial von Geothermie? Also wie viel Terawatt kann man da rausholen?
Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Ich bin kein Freund dieser Schätzungen. Ich würde lieber sagen, wenn wir die Hälfte unserer Energie zum Heizen brauchen und wir können davon die Hälfte ersetzen in den nächsten 5 Jahren, dann haben wir ganz schön was gut gemacht.
Sie haben das beide auch sehr gut gemacht hier in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Frau Professorin Dr. Magdalena Scheck-Wenderoth, Direktorin des Departments Geosysteme und Sektionsleiterin für Untergrundprozessmodellierung am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch Lars Rover, Berichterstatter zur Geothermie für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag.
Vielen Dank.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ in Potsdam. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.